herzlich willkommen auf meinem Podcast. Hier spricht Dr. Luciano Berti. Ich bin Facharzt für psychosomatische Medizin, habe Psychologie und Medizin studiert und möchte in diesem Podcast einzelne Artikel aus der von mir veröffentlichten Buchreihe Psychologie für den Alltag, Band 1 bis 4, vortragen. In diesen Büchern geht es mir darum, Anregungen aus meiner langjährigen Erfahrung als Psychotherapeut und Psychoanalytiker zu vermitteln, die zugleich tiefgründig und auch alltagstauglich sind. Vielleicht gelingt es dem einen oder anderen dadurch, sein individuelles Sternenzelt neu zu ordnen. Die heutige Podcast-Folge lautet: Was soll ich denn machen? Es handelt sich hier um eine der im Verlauf von Psychotherapien am häufigsten gestellten Fragen von Patienten. Die Frage, was soll ich denn machen, ist Ausdruck der Hilflosigkeit und Ratlosigkeit, welche mit der Auseinandersetzung bestimmter und wichtiger Problembereiche des eigenen Lebens verbunden sind. Mit der Konfrontation unterschiedlicher Alternativen des Agierens und Reagierens stellt sich nahezu reflexartig das Verlangen und die Frage nach einer von außen gegebenen Orientierung ein. Als Ausdruck der Überforderung lässt sich die Neigung zur spontanen Regression, das heißt zum Rückschritt in eine kindliche Hilflosigkeit und Bedürftigkeit erkennen, mit der darauf folgenden Bitte um wegweisende Orientierung bzw. Unterstützung. In solchen Situationen eines psychotherapeutischen Prozesses wird schlagartig sichtbar, wie wenig dieser betroffene Mensch es gewohnt ist, nach eigenen, in ihm zugrunde liegenden Maßstäben, Überzeugungen und Wertvorstellungen zu entscheiden. Stattdessen erfolgt der Rückgriff auf die Hilfe von jemandem, dem die Kompetenz, Erfahrung und auch das Wissen zugestanden wird, um hilfreich und entscheidend zur Seite zu stehen. Dieser Ausdruck von vollkommener Überforderung und Hilflosigkeit ist durchaus nicht an ein bestimmtes Alter, einen Bildungsgrad, sozialen Status oder auch eine bestimmte Lebenserfahrung gebunden. Insofern sind diese Fragen in Verbindung mit der Formulierung »Was soll ich denn machen?« überdurchschnittlich oft bei allen möglichen Menschen anzutreffen und für die Konfrontation mit den eigenen Schwierigkeiten und Konflikten geradezu charakteristisch. Das ist deshalb verständlich, weil wir in ganz besonderer Weise dazu neigen, in ein entwicklungsgeschichtlich frühes Erleben und Verhalten zurückzufallen, zu regredieren, wenn wir uns in Situationen mit einem subjektiv hohen Anforderungscharakter wiederfinden. Entscheidend ist hierbei nicht, ob es sich nach irgendwelchen objektivierten Maßstäben um eine sehr anspruchsvolle Situation handelt, es reicht das eigene subjektive Erleben. Die mit der Regression verbundenen Erlebens- und Verhaltensmuster sind in uns niedergelegt, gut abgespeichert und können durch eine entsprechende Situation jederzeit aktiviert werden. Entwicklungsgeschichtlich haben wir alle diese Phase der Hilflosigkeit und Bedürftigkeit erlebt und durchlaufen. Wir brauchten in frühen Jahren die Anlehnung, die Hilfe und den Beistand, zunächst von unseren Eltern, sofern vorhanden, oder aber von vergleichbaren elterlichen Personen im Umfeld der Familie, des Kindergartens, der Schule oder des Freundes- und Bekanntenkreises. Somit kennen wir diese Situation aus eigenem Erleben sehr gut. Mit der dann vollzogenen Sozialisation und dem Heranwachsen in der Familie, der Schule und im privaten Umfeld wurden wir einerseits dazu angehalten, eigenverantwortlich und selbstständig zu entscheiden und vorzugehen. Andererseits wurde uns paradoxerweise zugleich stets der Hinweis auf Vorbilder, Vorgaben, Festlegungen, Vorschriften und Regeln vermittelt, welche als Maßstab bzw. Orientierung zu verstehen sind. Physiologischerweise, das heißt auf natürlichem Weg, vollzieht sich die Entwicklung unseres Moralbewusstseins in verschiedenen Stufen. In Anlehnung an Lawrence Kohlberg, einem US-amerikanischen Psychologen und Erziehungswissenschaftler, lassen sich theoretisch verschiedene Schritte der Moralentwicklung unterscheiden. In der ersten Stufe geht es um die Ausrichtung des eigenen Verhaltens an den damit verbundenen Gehorsam und die mögliche Bestrafung, sofern die Vorgaben nicht eingehalten werden. So kann sich ein Kind dazu entscheiden, die Schokolade nicht dem Glasbehälter aus der Vitrine zu entnehmen, weil die Mutter es darauf hingewiesen hat, das zu unterlassen, da ansonsten die Gefahr besteht, dass etwas von dem wertvollen Inhalt der Vitrine kaputt gehen könnte. Dieses würde zugleich eine Bestrafung nach sich ziehen. Der Nachweis der Gewissensbildung besteht insofern hier darin, dass das Kind das Verbot aus Angst respektiert. Kohlberg nennt diese Stufe Ausdruck des präkonventionellen Stadiums. Im weiteren Verlauf der Entwicklung des Kindes kommt das Kind in ein Alter, in dem es ihm möglich sein wird, sich gemäß einem in ihm sich bildenden Selbstbild zu verhalten, welches zum Beispiel einem guten Kind entspricht, und ebenso hat es begonnen zu verinnerlichen, dass es grundsätzlich wichtig und sinnvoll ist, sich an Regeln zu halten. Es erkennt bereits, dass dieses Verhalten dazu dient, eine soziale Ordnung aufrechtzuerhalten und einem Orientierungsrahmen gerecht zu werden. Somit hat es begonnen, sich von den eigenen Bedürfnissen, Wünschen und dem Verlangen lösen zu können, um einem übergeordneten Anliegen im Sinne einer sozialen Gemeinschaft wie der Familie, einer Bezugsgruppe oder der Gesellschaft im Allgemeinen gerecht werden zu können. Hier spricht Kohlberg von dem konventionellen Stadium. Als wünschenswerte letzte Stufe der Entwicklung des Moralbewusstseins stellt sich die Orientierung an allgemeingültigen ethischen Prinzipien ein. Diese ist dann verbunden mit einer ganz bewussten und tief in die eigene Überzeugung bzw. das eigene Selbstverständnis reichende Entscheidung. Wir bekennen uns in dieser Phase zu universell gültigen Prinzipien, denen wir uns verpflichtet fühlen und somit zu einem Ausdruck von dem werden, was für uns untrennbar mit dem Leben auf dieser Erde verbunden ist. Es handelt sich in diesem Sinne um eher abstrakte Prinzipien, die unsere ethische Natur widerspiegeln. Sie umfassen den Respekt, die Wertschätzung und Anerkennung aller Menschen, unabhängig von deren Hautfarbe, Geschlecht, Alter, Kultur, gesellschaftlichem und sozialem Status. Diese Stufe der Entwicklung eines Moralbewusstseins wird von Kohlberg als das postkonventionelle Stadium bezeichnet. Anlehnung finden wir in diesem Stadium unserer Entwicklung an ethische Prinzipien, wie sie von Platon, dem antiken griechischen Philosophen, oder auch Immanuel Kant, dem deutschen Philosophen der Aufklärung, übermittelt wurden. Für Platon ist die moralische Orientierung an der Idee des Guten entscheidend, da sie alle anderen Tugenden an Würde und Kraft überragt. seiner Überzeugung nach, sind alle anderen Ideen untereinander durch Teilhabe verbunden, weil sie auf die Idee des Guten als oberstes Prinzip zurückgeführt werden können. Bei Kant ist es der kategorische Imperativ, welche Orientierung für unsere moralische Ausrichtung sein kann. Dieser besagt, Zitat, handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Zitat Ende. In Kants Verständnis ist dies das grundlegende Prinzip der Ethik. Alle Menschen sollten demnach aufgefordert sein, ihre Handlungen danach zu prüfen, ob sie einer für alle jederzeit und ohne Ausnahme geltenden Maxime folgen. Sich nach diesem Prinzip auszurichten, sollte ein Selbstzweck sein und nicht dazu dienen, etwas anderes zu bewirken oder zu erreichen. Am Beispiel dieser Aussage können wir erkennen, dass die Entwicklung dieses letzten Stadiums, die Fähigkeit zur Selbstdistanzierung und zur eigenständigen, reifen Urteilsfähigkeit voraussetzt. Es ist tatsächlich die höchste Ebene unserer moralischen Entwicklung, die in letzter Konsequenz in das Transzendente bzw. Spirituelle hineinreicht und somit über unser irdisches Sein hinausgeht. Wie bereits an den soeben vorgenommenen Ausführungen erkennbar, haben diese Fragen der moralischen Ausrichtung einen sehr direkten Bezug zu der Instanz in uns, die wir als Gewissen bezeichnen. Dieses repräsentiert insofern einen Teil unseres Bewusstseins, welcher sich mit den für uns maßgeblichen ethischen, moralischen und auch intuitiven Kategorien befasst. Diese sollen uns Orientierung für unser Denken, Fühlen und Handeln geben. In früheren Zeiten konnte das Gewissen auch ein Bewusstsein oder eine Gewissheit zum Ausdruck bringen. Im lateinischen Verständnis war conscientia zu verstehen als ein Mitwissen, welches einer übergeordneten Instanz mit der Aufgabe zuzuordnen ist, das eigene Handeln zu verstehen, im Sinne eines handlungsbegleitenden Wissens um den moralischen Wert einer Handlung. In unserer westlichen Kultur finden wir in diesem Zusammenhang auch die Anlehnung zur Ausrichtung moralischer Maßstäbe bzw. die Konstituierung eines Gewissens an die 10 Gebote des Gottes Israels. Diese sind als direkte Ansprache Gottes an sein Volk, die Israeliten, verfasst. Sie stellen den Katalog des geforderten und erwünschten Verhaltens der Menschen gegenüber Gott und den Mitmenschen dar. Vor allem hierauf begründet sich die Ethik sowohl im Judentum als auch im Christentum. Sofern wir Menschen uns diesen 10 Geboten nur beugen, nur den Versuch machen, sie zu befolgen, weil sie als Auflage und Forderung interpretiert werden und im Fall einer Nichtbefolgung mit einer Strafe zu rechnen wäre, befinden wir uns nach der zuvor aufgeführten Entwicklungsstufe in der unreifsten Form unserer moralischen Entwicklung, dem sogenannten präkonventionellen Stadium. Dieses setzt keine Fähigkeit zur Selbstdistanzierung und zur eigenständigen, reifen Urteilsfähigkeit voraus. Grundlage der Appelle, die sich in diesem Verständnis an das Gewissen richten, ist das Erzeugen von Ängsten und Befürchtungen. Dies ist somit vergleichbar mit der zu Beginn erwähnten Mutter, die dem eigenen Kind mit einer Strafe droht, sollte es den Versuch wagen, die Schokolade aus der Vitrine zu holen. Im strengen christlichen Verständnis müssen wir bei Abweichungen in unserem Verhalten von den Vorgaben der 10 Gebote damit rechnen, nicht in den Himmel zu kommen, sondern, je nach Schwere unserer Vergehen, in die Hölle. Die Entsprechung finden wir auch in anderen Religionen mit den jeweiligen Vorgaben, Forderungen und Geboten sowie der möglichen negativen Folgen bei Nichteinhaltung, zum Beispiel im Islam. In Anbetracht des bisher Geschilderten können wir uns fragen, wie groß sind unsere Chancen, im Verlauf einer ganz normalen Sozialisation ein eigenständiges und unabhängiges sowie selbstbestimmtes Bezugssystem moralisch-ethischer Normen und Kategorien zu formen und in uns als Grundlage unseres Vorgehens zu etablieren? Bekommen wir im Rahmen unserer Entwicklung Gelegenheit dazu? Wird uns das ohne Einschränkung zugestanden? Sind uns möglicherweise solche inneren Orientierungen angeboren? Aus einer sehr kreativen und einfühlsamen Untersuchung der Psychologin Kylie Hamlin in einer Studie der Yale University wissen wir, dass Säuglinge im Alter von 6 Monaten noch durch ein ganz ausgeprägtes ethisches Verhalten gekennzeichnet sind. So wählen diese 6 Monate alten Säuglinge mehrheitlich Spielzeugfiguren aus, die sie zuvor in einer helfenden Rolle erlebt haben, im Vergleich zu einer Spielfigur, die sie als feindlich erlebt haben. Im Verlauf des ersten Jahres kommt es jedoch sehr schnell bereits zu einer Abschwächung dieser mitgebrachten inneren Haltung, mit der Folge, dass zunehmend auch die aggressiv feindliche Figur gewählt wird. Offensichtlich können wir bereits in diesem frühen Alter die ersten Spuren der Sozialisation erkennen, die ganz andere Neigungen im Erleben und Verhalten hervorrufen. Sofern wir nicht das Glück haben, in einem familiären bzw. sozialen Umfeld zu leben, welches großen Wert auf eine Entwicklung der Persönlichkeit im Sinne einer Individuation legt, wird es uns deutlich erschwert, die Fähigkeit zur Selbstbestimmung in Verbindung mit einem Selbstwert und Selbstbewusstsein zu entwickeln. Als Individuation können wir den Prozess eines Menschen verstehen, in dem sich das Individuum vervollständigt. Dies beinhaltet die Entfaltung eigener Fähigkeiten, Anlagen und Möglichkeiten zu Anschauungen, Haltungen, Meinungen und Perspektiven. Ziel dieser Entwicklung ist die Bewusstwerdung, um sich dadurch als etwas Eigenes und Einmaliges zu erkennen und zu verwirklichen. Hierzu passende Begriffe finden wir in der Bezeichnung der Ich-Werdung bzw. Selbstwerdung. Dieser Prozess ist die Voraussetzung, um die höchste Stufe der Entwicklung moralischer Werte des postkonventionellen Stadiums, wie im Sinne von Kohlbergs zuvor beschrieben, zu erreichen. In den Worten von Carl Gustav Jung, Schweizer Psychiater und Begründer der analytischen Psychologie, bedeutet Individuation, Zitat, zum Einzelwesen werden und insofern unter Individualität unsere innerste, letzte und unvergleichbare Einzigartigkeit verstehen, zum eigenen Selbst werden. Man könnte Individuation darum auch als Verselbstung oder als Selbstverwirklichung übersetzen. Zitat Ende. Die Psychoanalytikerin und Kinderärztin Margaret Mahler betont bei dem Prozess der Individuation die notwendige Loslösung bzw. Ablösung, um aus der zuvor gegebenen Abhängigkeit von der Mutter bzw. den Elternfiguren herauszufinden. Ziel ist die damit verbundene Ausbildung eigener, individueller Eigenschaften und Charakterzüge. Berücksichtigen wir all dies, so sollte wünschenswerterweise die Antwort auf die eingangs gestellte Frage, was soll ich denn machen, weitestgehend aus dem eigenen Selbst kommen. Wir sollten uns darin üben, selbstverantwortlich und selbstbestimmt alle relevanten und folgenreichen Entscheidungen zu treffen. Selbstverständlich dürfen und sollten wir die Erfahrungen, Hinweise, Empfehlungen und auch die Ratschläge von anderen berücksichtigen und in unsere Überlegungen mit einbeziehen. Dennoch sollten unser Denken, Fühlen und Verhalten letztlich Ausdruck unserer Selbstbestimmung sein. Sofern wir die genannten universellen Wertmaßstäbe in uns tragen und diese die Grundlage unseres Lebens ausmachen, können wir uns vertrauensvoll unserer inneren Stimme überlassen. Erst dann haben wir die Voraussetzung dafür geschaffen, Intellekt und Verstand als Werkzeug einzusetzen, welches uns dazu dient, unser Herz als Hüter der Weisheit die Entscheidung treffen zu lassen. In der eigenen lebensgeschichtlichen Entwicklung an diesen Punkt zu kommen, erfordert unter Umständen einen sehr langen und zeitweise sehr schwierigen Prozess. So mühsam und belastend dieser Weg auch sein mag, es lohnt sich, ihn zu gehen.